Die Predigt heute knüpft an, an der vom letzten Mal, die ihr noch im Internet findet. Das ist das letzte, was ich eingestellt hatte. Es geht um die Namen Gottes, eine kleine Predigtreihe zu den Namen Gottes. Und da knüpft auch das Evangelium, was ich gelesen habe, von der Heilung der 10 aussätzigen Männer ja schön an dieser letzten Predigt an. Der Herr, der mich heilt. Und ich hatte in diesem Gottesdienst auch schon gesagt, ich bin davon überzeugt und will es auch zeigen, dass in Jesus Christus, ist ja auch ein Name, den Gott uns bekannt gemacht hat, ne? Der Name Jesus, in dem sollen alle Menschen selig werden, die an ihn glauben, dass in Jesus Christus alle diese Titel und die damit verbundenen Verheißungen, die wir schon im Alten Testament finden, wirklich erfüllt sind. Jesus hat sie erfüllt. Und da war letzte Woche der Herr mein Arzt und wir haben da eine Heilungsgeschichte betrachtet und heute ist es ja auch eine Heilungsgeschichte gewesen von den 10 Aussätzigen. Was könnte nun heute ein gutes Thema sein? Ich habe lange überlegt. Es gibt noch so viele Namen, zum Beispiel Yahweh Nissi, das ist der Herr mein Banner oder mein Feldzeichen, aber das ist so kämpferisch. In unseren heutigen Zeiten hatte ich da irgendwie keine Lust. Wäre aber auch ein schönes Thema. Oder Yahweh Jireh, das heißt der Herr wird er sehen oder er wird versorgen. Auch solche Beschreibungen wie der Herr meine Zuflucht oder mein Trost, meine Hoffnung, das sind so Beschreibungen, die man in den Psalmen zum Beispiel sehr viel findet. Könnte man eine Predigtreihe jetzt machen bis Weihnachten mit diesen ganzen Namen und Titeln, aber das werden wir nicht tun. Also musste ich auswählen, was ist es nun wert heute als Thema vorzukommen, welcher Name ist es wert? Und da habe ich überlegt, es wäre gut, einen zu finden, vielleicht der ein bisschen übergreift und zusammenfasst. Und da bin ich auf einen Titel gestoßen, Yahweh Roi. Den kennen wir aus der Übersetzung, der Herr ist mein Hirte. Yahweh, also der Gott Israels, ist mein Hirte. David hat ja diesen Titel in Psalm 23 in ganz besonderer Weise geprägt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Viele kennen den Psalm auswendig. David selbst war ja auch Hirte gewesen, zunächst einmal ganz in wörtlichem Sinne, als er die Schafe seines Vaters hütete und dann später auch in übertragenem Sinne als König über das Volk Israel. Ein König hat auch gewissermaßen Hirtenfunktion für sein Volk und er kannte also die vielfältigen Aufgaben eines Hirten. Er muss die Herde zusammenhalten und schützen, er muss die Tiere leiten, er muss sie versorgen, sie pflegen und gesund erhalten. Und David wusste aus eigener Erfahrung, dass auch sogar ein König Orientierung braucht und sie nicht in sich selber findet. Und er setzte sein Vertrauen in seinen Gott, von dem er Leitung, Bewahrung und Trost erbat und sie auch bekam. Und dieser Gedanke, den David hier formuliert, der Herr ist mein Hirte, der ist kein neuer Gedanke gewesen, den David erfunden hätte, sondern dass der Gott Israels in besonderer Weise wie ein Hirte sein Volk führt und leitet und versorgt und auf seinen Armen trägt. Das sind Gedanken, die im Alten Testament an vielen Stellen schon vorkommen. Das Neue ist also nicht das Bekenntnis selbst, sondern dass David es hier in so präzise, schöne Worte gefasst hat und bildreich in diesem Psalm 23. Viele andere Titel hat David auch für Gott verwendet, zum Beispiel mein Hort, meine Zuflucht oder der Herr ist Sonne und Schild, er ist meine Stärke, er ist mein Erretter, meine Hilfe und so weiter. Aber keine dieser Beschreibungen ist so persönlich wie der Herr ist mein Hirte. Und keine andere betont so sehr die Ebene der Beziehung wie diese Bezeichnung, der Herr ist mein Hirte. Und es wundert mich deswegen nicht, dass Jesus genau diesen Titel wählte, um seinen Anspruch zu unterstreichen, als er nämlich in Johannes 10, lesen wir das, sagte, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und das gab natürlich sofort einen Skandal, weil jeder in der Heiligen Schrift bewanderte Jude damals wusste, dass dieser Titel Hirte alleine Gott gehört. Er allein und nur er allein kann das für sich beanspruchen, Hirte zu sein. Und jetzt nahm diesen Titel aber Jesus für sich in Anspruch und unterstrich das dann noch mit einem Zusatz. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also nur wenn höchste Gefahr besteht und es um Leben und Tod geht, nur dann muss einer sein Leben vielleicht für andere hingeben, sonst nicht. Und Jesus sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe, also sind sie in allerhöchster Gefahr. Das ist hier der Fall. Unser Leben steht auf Messers Schneide. Das ist die Wahrheit. Und Jesus ist nicht einer unter vielen Lebensberatern vielleicht oder religiösen Lehrern, sondern Jesus ist unser Erlöser und ohne ihn sind wir lebendig tot. Das ist eine unglaublich radikale Aussage, die wir in der Bibel an verschiedenen Stellen finden, in Evangelien, aber auch in den Paulusbriefen und auch in anderen Briefen. Wir sind ohne Jesus lebendig tot, weil wir nämlich das wahre Leben, das göttliche Leben nicht in uns haben. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 10, in diesem Zusammenhang, wo er auch sagt, ich bin der gute Hirte, da sagt er dann, ich gebe ihnen, also den Schafen, die zu seiner Herde gehören, ich gebe ihnen das ewige Leben, weil sie es nämlich nicht haben. Ich gebe es ihnen und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also hier macht Jesus, indem er diesen Titel für sich reklamiert, einen unglaublichen Anspruch zunächst schon mal deutlich, dass er nämlich selber Gestalt und Mensch gewordener Gott Israels ist. Denn David sagt, Jahwe, ne, der Gott Israels ist mein Hirte. In der Lutherbibel ist dieser Gottesname Jahwe ja immer mit der Herr übersetzt in Großbuchstaben. Ne? Also Jahwe, der Gott Israels, der sich am brennenden Dornbusch so mit diesem Namen Mose offenbarte und das Volk Israel aus Ägypten führte. Jahwe ist mein Hirte, sagt David und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist völlig klar, welcher Anspruch hier ist. Und dann führt er das noch weiter und sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe, weil es nötig ist. Das ist eine radikale Aussage über die Menschen, für die Jesus gekommen ist. Und dann sagt er, ich gebe ihnen das ewige Leben, niemand sonst kann es geben. Auch diese Aussage alleine macht deutlich, dass Jesus Gott selbst ist. Wie könnte er sonst sagen, ich gebe ihnen das ewige Leben? Aber dieser Hirte, Jesus, führt uns nicht alleine ins Leben, ins ewige Leben, wenn es ans Sterben geht, sondern er führt uns eben auch durch diese irdischen Tage, nämlich dann auch, wenn wir in die Täler und in die Dunkelheiten geraten, wie Psalm 23, Vers 4 ja sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist die Wirklichkeit in unserem Leben. Wir haben mit Situationen, mit Menschen zu tun, mit Herausforderungen, die feindlich uns erscheinen, die unser Leben auch bedrohen oder uns zumindest niederdrücken. Und es stimmt, dass unser Gott Schirm und Schutz ist, Sonne und Schild, Zuflucht und Hoffnung, Licht und Leben. All diese Beschreibungen sind alle richtig, aber dass er der Hirte ist, fasst im Grunde all das zusammen, steckt ja alles mit drin und überbietet es noch. Denn, ich möchte das mal gegenüberstellen, ne, der Herr ist meine Burg, heißt es zum Beispiel auch. Ne, da ist auch der Schutzgedanke ja klar formuliert. Nur, eine Burg ist etwas Statisches. Die steht da. Ein Hirte ist lebendig. Und eine Burg zum Beispiel kann nur diejenigen schützen, die es aus eigener Kraft noch schaffen, sich dahin zu flüchten. Die anderen nicht, die haben dann Pech gehabt. Aber ein Hirte geht dem Verlorenen nach. Ein Hirte sieht die Schutzbedürftigen, die Verlorenen, und geht ihnen nach und sucht sie auf. Das ist eben der Unterschied. Deswegen ist dieser Titel Hirte eine Überbietung noch all dessen. Zum einen, weil es etwas Persönliches ist, etwas Dynamisches, weil dieser Hirte lebendig ist und weil er uns sucht und die Verlorenen findet. Und das heißt, in diesem Jesus zeigt sich Gottes Interesse und seine Liebe zu denen, die längst schon in so tiefer Blindheit und Knechtschaft sind, dass sie ja die rettende Burg aus eigener Kraft überhaupt nicht erreichen. Wir erreichen die gar nicht. Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Gedanke einer Selbsterrettung, indem man einfach zum Beispiel einen frommen Lebenswandel führt, der ist total verkehrt. Wir bringen die Voraussetzungen dafür gar nicht mit. Und deswegen wurde Gott in Jesus ein Mensch, ein Hirte und kam in die Welt, um zu suchen, was verloren ist. Er ist gekommen, um dich zu suchen und selig zu machen, weil du nämlich ohne diesen Hirten verloren bist. Kommt dir das zu radikal vor? Findest du das übertrieben? Auch die Predigthörer, die das dann im Internet hören werden, die kenne ich zum Teil ja gar nicht. Ich frage das deswegen noch einmal so. Findest du das übertrieben? Diese Aussage, dass du ohne Jesus verloren bist? Ich werde jetzt nicht die Zeit meiner Predigt verbrauchen, um denen zu beweisen, dass sie verloren sind, die es nicht schon an sich selbst mal wahrgenommen haben. Das ist vertane Zeit. Es gibt Menschen, deren Gewissen ist so abgestumpft, dass sie keine Schuld empfinden und auch überhaupt nicht wahrnehmen, was Paulus mit den Worten beschreibt im Römerbrief: alle Menschen haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Alle Menschen sind Verlierer. Sie haben verloren, was Gott in seiner Schöpfung uns eigentlich zugedacht hatte. Das ist die Wahrheit. Aber wer kann diese Wahrheit hören? Viele Menschen leugnen das. Die sagen, nein, der Mensch ist gut, eigentlich ist er gut, aber die Umstände reißen ihn manchmal hin zu schlechten Taten. Die Bibel lehrt anders. Aber wer kann diese Wahrheit hören? Einem Drogenkranken, der seine Situation leugnet und in selbstsicheren Schritten in sein Verderben hineingeht, dem kann man nicht helfen. Ist entsetzlich der Anblick eines Menschen, der orientierungslos und haltlos in sein Verderben hineinläuft und es nicht wahrhaben will. Man kann das dann nicht ändern. Und deswegen werde ich keine Zeit verschwenden, um denen zu beweisen, dass sie verloren sind, die das nicht selbst wahrnehmen oder aber die zumindest nicht wenigstens den Gedanken zulassen, es könnte wahr sein, was die Bibel hier mit so klaren Worten beschreibt. Also wenn man wenigstens den Gedanken an sich heranlässt, Paulus könnte recht haben, dass nämlich alle Menschen gesündigt haben, jeder, und dass alle die Herrlichkeit verloren haben, die Gott uns eigentlich geben wollte. Wer diesen Gedanken mal zulässt und sein Leben so durchgeht, für den ist Hoffnung. Deswegen wende ich mich an die, die mit ihren Kräften am Ende sind. Und zwar auch gerade mit ihren religiösen Kräften. Also gerade, sag ich mal, ihr kommt in den Gottesdienst, ihr seid Teil der Gemeinde, ihr wollt ein geistliches Leben führen, ne, in der Nachfolge Jesu. Und wie weit kommen wir damit? Im Alltag oft? Wie schnell ist das dann erschöpft, ne, die guten Vorsätze und so weiter? Und wer also das merkt und auch wie sinnlos wir uns oft im Kreise drehen, um uns selbst und da nicht rauskommen aus diesem Strudel, der kann mit dem Propheten Jesaja vielleicht das bekennen und sagen, ja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Sagt der Prophet Jesaja, Kapitel 53. Ne, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und wer das spürt, für den ist Hoffnung. Ich möchte mal dieses Bild noch mal beschreiben. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ne? Eine Beschreibung dieser Menschheit, jedes Einzelnen. Ich habe auf einem Spaziergang in den Feldern und Wäldern rund um das Kloster Volkenroda vor vielen Jahren mal ein Lamm gesehen. Das stand da mitten im Wald. Keine Ahnung, wo das herkam. Da stand wirklich so ein kleines Schäfchen mitten im Wald. Es war irgendwie dahin geraten. Irgendwie muss das ja Teil einer Herde mal gewesen sein. Ne? Und da hat es wahrscheinlich da gegrast und immer vor sich hin geguckt und ist dann da gelatscht und hat hier was gefressen und weiter und so. Und irgendwann war es alleine. So, aber da war es ja noch nicht mitten im Wald. Dieses Schaf ist auf der Suche nach seiner Herde voll in den Wald hinein geraten. Es hatte keine Chance, den Weg zurückzufinden. Das war ein echt trauriger Anblick. Das war die Gestalt gewordene Hilflosigkeit, dieses kleine Schaf. Und mir war augenblicklich klar, als ich das sah, da fiel mir nämlich dieses Wort ein, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, so ist der Mensch. Und da wartet nur noch der Tod, entweder in Gestalt eines Luchses zum Beispiel, die sich ja jetzt wieder ausbreiten, oder Wolf, oder vielleicht auch einfach nur Durst. Und für alle Menschen zum Beispiel, die das merken, dass sie in gewisser Hinsicht einem solchen Schaf gleichen, trotz vielleicht ihres beruflichen Erfolgs oder des finanziellen Auskommens oder des Ansehens, man hat ja irgendwie so ein Standing sich erarbeitet in der Mitte seines Lebens, also all unsere stolzen Leistungen, wer dann ahnt, dass er doch im Grunde hilflos ist und im Wald herumirrt wie dieses Lamm und guckt, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, wo eigentlich der Weg ist. Für alle die ist dieses Wort, was Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, wirklich Balsam auf der Seele. Und das ist auch das einzige Wort, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe, was diesen Krampf beendet in unserem Leben, dass wir immer unsere Ängste alleine in den Griff bekommen müssen und die eigene Ratlosigkeit, die oft da ist, immerzu selber in den Griff bekommen müssen und überwinden. Und immerzu muss man den Tod verdrängen, der ja hier und da schon immer mal anklopft und sich zeigt, nicht? Das muss man immer verdrängen und dann muss man immer sein eigener Held sein und sein eigener Hirte. Das ist ein unglaublicher Krampf. Und viele Menschen wählen diesen Weg, aber am Ende werden sie das Spiel verlieren. Das ist doch so, oder nicht? Menschen versuchen, ihr Leben irgendwie in den Griff zu bekommen und zu gestalten und es alles aufrecht zu erhalten, obwohl so viele Traurigkeit und so oft einen schon überfällt und böse Ahnungen, nicht? Man muss ja völlig blind durch die Welt gehen, wenn man das nicht wahrnimmt, dass da immer schon das Schicksal mal anklopft. Aber für mich ist es nicht das Schicksal, sondern ist es Gottes Finger, der klopft und sagt, du hast dein Leben nicht in der Hand, du bist hilflos und angewiesen. Von der Wiege bis zur Bahre eigentlich sind wir eben nicht die Helden, sondern wir sind angewiesen. Und dann wird das aber überspielt und man ist immer stark und kräftig und hat große Worte und am Ende wird man das Spiel verlieren. Das wissen alle Menschen. Und wenn dieses verlorene Schaf damals da bei Volkenroda nicht meine Stimme gehört hätte, da ist nämlich dann weggelaufen, hat es nur Angst gekriegt, obwohl ich eigentlich eine gute Stimme habe, finde ich, aber diese Stimme kannte das Schaf nicht. Sondern wenn es die Stimme seines Hirten gehört hätte, dann wäre das Schaf gerettet gewesen. Denn dann hätte es immerhin zum Hirten laufen können oder der Hirte hätte es gesucht und nach Hause getragen. Ich weiß nicht, wie das ausging damals mit diesem Schaf, aber ich will nichts anderes in meinen Predigten als die Stimme des guten Hirten sein. Das ist mein Auftrag. Und es ist leider so, dass nur wenige Menschen diese Stimme hören. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, ja, ich habe wirklich schon mal Gottes Stimme gehört vom Himmel, hörbar. Aber das sind nur sehr wenige, ich zum Beispiel nicht. Aber es gibt unzählige Menschen, und zu denen zähle ich mich auch, die haben Gottes Stimme schon gehört in der Predigt des Evangeliums. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe, ich gebe ihnen das ewige Leben, er spricht zu dir, ich gebe dir das ewige Leben und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Das sind wirklich große Worte. In unserem Gesangbuch gibt es irgendwo ein Zitat von dem großen Philosophen Kant und der sagt, ich habe nichts in dieser Welt und viel hat er gelesen, hat meine Seele so trösten können wie diese einfachen, schlichten Worte, der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht sagst du, ja, irgendwie glaube ich das. Es hört sich ja gut an. Irgendwie so eine Predigt spricht einen ja vielleicht auch mal emotional an oder so. Und dann bringt das so eine Seite zum Klingen. Sagt man, ja, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl davon zu hören. Weißt du, ich möchte ganz offen und ehrlich zu dir sprechen. Das nützt dir leider gar nichts. Es nützt dir nichts. Solange du nicht sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Und das weiß ich nicht, ob du das sagen kannst, sagen willst. Aber ich möchte das noch deutlich machen. Jesus ist nicht der Hirte an und für sich, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt so ein großes Bekenntnis. Wir glauben irgendwie an diesen Jesus, der Hirte ist für sich. Sondern ein Hirte ist immer ein Hirte für jemanden. Also eine Burg ist immer eine Burg. Ne? Die steht auf dem Berg herum, vielleicht als Ruine, vielleicht noch in gutem Zustand. Und es ist egal, ob da jemand drin wohnt oder nicht. Es ist eine Burg, ob sich dort Menschen bergen oder nicht. Aber ein Hirte ist nur dann ein Hirte, wenn Schafe zu ihm gehören. Versteht ihr? Er ist nur im Blick auf seine Schafe ist er der Hirte. Und ohne eine Herde ist ein Hirte einfach nur ein Mensch mit Kenntnissen in der Schafzucht. Aber er ist kein Hirte. Und wenn du also nicht wie David sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, dann ist er nicht dein Hirte. Und dann bist du leider noch immer verloren. Und du bist leider immer noch nicht selig. Und es gibt Leute, die gehören seit Jahrzehnten zur Kirchgemeinde, aber sie sind nicht selig geworden, weil sie den Hirten nicht kennen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist wesentlich und substanziell, dass du sagen kannst, ich kenne die Stimme meines Hirten aus seinem Wort, aus dem Zeugnis seiner Gemeinde und seiner Kinder, der Lieder zum Beispiel und so weiter. Und ich kenne seine Stimme im Reden seines Geistes in mein Herz und in mein Innerstes, in mein Gewissen. Paulus zum Beispiel war ein erbitterter Gegner Jesu. Er war ein Gegner der Gemeinde. Er kannte die Stimme des guten Hirten nicht. Aber dann, als er plötzlich von seinem Unglauben befreit worden war durch Gott, da erkannte er seinen Unglauben als das, was es ist, nämlich Sünde. Und das bekannte er auch als Schuld und bekehrte sich zu Jesus. Und da betete der Christ Hananias für Paulus und legte ihm die Hände auf, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt würde. Und dann ließ Paulus sich taufen und von da an kannte er die Stimme seines Hirten. Jesus. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis davon, dass wir Gottes Kinder sind. Das konnte Paulus nur schreiben, weil er das Zeugnis des Heiligen Geistes kannte in seinem Herzen, in seinem Inneren. Er kannte die Stimme seines guten Hirten. Und das Ergebnis davon ist dann, wie er schreibt in Römer 8, dass wir uns nicht mehr fürchten, sondern dass wir in kindlicher Weise durch den Heiligen Geist zu Gott beten können, aber lieber Vater. Noch so ein wunderschöner Titel für Gott, der eine Predigt wert wäre. Vielleicht der schönste von allen Titeln. Aber heißt nämlich eigentlich Papa. Und es ist jammerschade, wenn der Segen dieses Bekenntnisses, der Herr ist mein Hirte, in deinem Leben nicht Realität ist. Aber sie kann es werden, wenn du das wirklich von ganzem Herzen willst. Und vielleicht musst du dazu dich an einen Christen wenden, der dir hilft. Paulus brauchte das. Indem einfach ein anderer Christ mit dir betet und für dich betet und dir die Hände auflegt und dich segnet. Und wenn du sagst, ich kann das jetzt nicht bejahen, dass ich die Stimme meines Hirten kenne und selig geworden bin, dann solltest du diesen Weg wählen und sagen, ich möchte es, dass für dich gebetet wird und dir die Hände aufgelegt werden, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Vielleicht kann es auch in einem stillen Moment einfach für dich ganz alleine geschehen. Ich weiß das nicht. Aber es sollte geschehen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.